Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer nächsten Episode meines Podcasts Def Jam, Episode 4. Hier aus meinem alten Arbeitszimmer. Es halt ein bisschen, weil es ziemlich leer ist. Ist im Keller. Licht ist suboptimal, aber egal. Ton sollte hoffentlich okay sein in der Nachaufnahme, dass man das Echo nicht mehr so hört. Ja, heute, worüber geht's? Und zwar war diese Woche und in den letzten 2-3 Wochen in aller Munde die EU-Sovereignty, also die Unabhängigkeit bezüglich, vor allen Dingen, weil es ja hier um Softwareentwicklung geht, bezüglich Softwareprodukte und digitale Produkte, Digitalisierung. Und zwar haben wir jetzt Ende Januar, 24. Januar. Und wenn man das irgendwann in 1-2 Jahren mal zurückguckt, dann waren das sicherlich wilde Wochen. US-Präsident Donald Trump hat sich überlegt, er könnte ja mal einfach Grönland für sich annektieren und hat damit gedroht und gemacht und getan und wieder auf die EU rumgehauen. Und die ganzen Politiker in der EU sind kreidebleich geworden und haben sich gedacht, okay, jetzt langsam wird's wild und langsam müssen wir wirklich mal überlegen, wie wir, ja, was wir machen, wie wir unabhängiger von den USA werden. Das ist jetzt in den letzten Monaten schon einige Zeit so gegangen, dass der Herr Trump immer mal wieder in die Wunde den Finger gelegt hat und gezeigt hat, okay, die EU ist ziemlich auf die USA angewiesen. Wurde sehr viel über die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit gesprochen oder aber auch die Abhängigkeit von der EU oder von den Firmen und den Regierungen in der EU von, ja, den amerikanischen Softwarefirmen, ne? Also allen voran AWS, Azure, Google, Microsoft und so weiter. Und darüber habe ich mir dann auch Gedanken gemacht und wollte dann mal philosophieren und gucken, okay, worum geht's da überhaupt? Was kann man denn da machen? Ich hoffe, das ist nicht so von oben herab, sondern ich will einfach laut denken, philosophieren, ne? Genau, und das Problem ist, ich glaube, dass 70% des EU-Cloud-Marktes in der Hand von Hyperscalern, von den US-Hyperscalern ist, also AWS von Amazon, Azure von Microsoft und die GCP-Cloud von Google. Wir selber hosten ja auch auf der GCP-Cloud mit Serverstandort Frankfurt, aber definitiv mache ich mir auch schon Gedanken, wenn das Thema wieder wie in der ersten Amtszeit von Donald Trump wieder Fahrt aufnimmt. Wie wir dann möglichst schnell zu einer EU-Alternative wechseln können. Gott sei Dank habe ich schon einiges an Vorbereitung getroffen. Das, glaube ich, erwarte ich da jetzt nicht mehr ganz so viel Aufwand. Aber ja, bei Cloud ist quasi das eine, was die Abhängigkeit angeht. Das nächste sind ja die LLMs. Das ist ja grandios quasi gescheitert, jetzt in den letzten 3-4 Jahren da eine europäische Alternative auf den Weg zu bringen. Also Aleph Alpha hat eine komplette Bauchlandung hingelegt. Mistral AI, da redet auch nicht wirklich einer von. Aktuell sind es halt wirklich Anthropic, OpenAI, die da das Rennen machen. Genau, und das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Brett, was da die Politiker quasi zu bohren haben, wie man denn die Unternehmen in Europa dazu kriegt, nicht mehr die US-Lösung, die besseren US-Lösungen zu nehmen und vorzuziehen. Ne? Ich glaube, klassischer Kritikpunkt ist, was das angeht, quasi die Möglichkeit, dass die US-Regierung das als Druckmittel nehmen kann, ja, dass Europa nicht mehr auf die Services zugreifen darf, also dass sie stumpf abgeschaltet werden oder womöglich mit Zöllen belegt werden, dass man dann plötzlich die Daumenschraube in Sachen Geld andreht. Aber eigentlich noch viel gewichtiger ist, dass alle möglichen Daten natürlich abgegriffen werden können von den von den Firmen, von den US-Firmen. Also alles liegt dann im Prinzip offen. Das ist so ein bisschen da das Problem, oder was ist ja so ein bisschen das Problem? Das ist das Problem. Es gibt halt diverse Gesetze in Europa, die besagen, ja, das muss aber alles sicher sein und keiner darf darauf zugreifen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch diverse Gesetze in den USA, die genau das Gegenteil dann sagen, alles muss zugänglich sein und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall ein Katz-und-Maus-Spiel. Und letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, das hat man jetzt ja auch gesehen mit dem Grönland-Deal, deswegen habe ich es angesprochen, oder mit dem Grönland-Ding. Letztendlich ist es dann alles Schall und Rauch, das muss man halt schon sagen. Wenn dann einmal die US-Regierung da bestimmt, was zu tun ist, dann wird kaum Gesetze, die davon abhalten. Ne? Und was haben wir denn da sozusagen? Also an EU-Alternativen. Ich hatte die LLMs ja schon genannt. Mistral und Aleph Alpha sind jetzt nicht das Ding, wie man es in Zukunft irgendwie vorstellen kann, dass das die Konkurrenten von OpenAI und von Anthropic, dass sie das sein können. Ich glaube, man muss halt volle Pulle auf Open Source setzen. Die deutschen Unternehmen, da kriegt man ja auch Schützenhilfe womöglich von China, so banal es klingt oder so komisch es klingt, gerade in Bezug auf Bezug der LLMs, kommen ja relativ viele gute LLMs aus China. Zuallererst mal DeepSeek, ich glaube, das ist Open Source, das kann sich jeder runterziehen und selber hosten. Das ist gut untersucht, da kann komplett reingeguckt werden. Das kann schon mal helfen, um nicht auf die Cloud-gehosteten LLMs von Anthropic oder sowas oder OpenAI zurückzugreifen. Also ja, Open-Source-Strategie ist auf jeden Fall, glaube ich, das Gebot dann der Stunde, wenn man möchte, dass Europa unabhängiger wird. Und dann muss halt ein Ökosystem rund um diese Open-Source-Lösung entstehen, die dann auch maintain und managen, ja. Also so ein LLM, das wird sicherlich nicht von jeder einzelnen kleinen Firma gehostet und betrieben, sondern da muss ich halt eine Firma finden, die sagt, okay, komm, wir machen das. Wir hosten so ein LLM bei uns und bieten das dann in Europa gehostet von europäischen Anbietern für europäische Firmen an. Dann ist die Frage noch nach dem Training, aber das kann ich mir schon sehen, dass zukünftig jeder sein eigenes LLM trainiert. Das war ja auch in der ersten Phase der LLMs so, dass die Unternehmen das selber auf ihren Anwendungsfälle trainieren konnten. Und ja, ich glaube, dass das wird weiter der Fall sein. Also bei den LLMs kann ich schon sehen, dass irgendwann das dezentral einfach betrieben wird, beziehungsweise genutzt wird und nicht so ein Winner à la OpenAI dann oder Aleph Alpha meinetwegen, wie das Aleph Alpha dann probiert hat, existiert, sondern ein Foundation Model, was relativ gut ist und dann aber sehr viele adaptierte Modelle für die einzelnen Firmen oder meinetwegen auch die einzelnen Branchen, ja. Also da sehe ich gar nicht mal so schwarz. Was das ganze Consumer-Internet angeht, das ist natürlich dann so ein Ding. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehen, dass Europa da ein eigenes LLM hostet, was auf Consumer ausgerichtet ist. Aber gut, darum geht es ja, glaube ich, auch in erster Linie nicht. Das wäre natürlich auch nice to have, aber ich glaube, im Wesentlichen geht es erstmal um Unternehmensdaten und Regierungsdaten und so weiter. Und also und des Weiteren gibt es ja noch die Hyperscaler. Das ist wahrscheinlich aktuell auch nochmal sogar das größere Problem, wenn man hört, dass 70% des EU-Cloud-Marktes von den amerikanischen Firmen abgedeckt wird. Jetzt habe ich auch irgendwo sogar aufgeschnappt, dass Amazon alleine schon so viel investiert wie der ganze EU-Markt an sich. Ja, also quasi nur ein Hersteller investiert mehr in Sachen Cloud-Hosting und Infrastruktur als alle seine europäischen Konkurrenten zusammengenommen. Das ist natürlich auch dramatisch und da frage ich mich wirklich, wie die Politik denn so ein Umfeld schaffen möchte, dass da europäische Firmen mithalten können, also rein auch von der Kohle. Das ist halt irgendwie, da frage ich mich extrem, wie die das machen sollen. Oder, ja, also ich meine, das irgendwie, das als Gesetz zu machen, man darf jetzt nur noch auf europäischen Anbietern hosten, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das kommt, weil das wird ja auch den Markt total beschneiden und irgendwie gar nicht für Wettbewerb sorgen, sondern glaube ich eher ein Wettbewerbshindernis wäre das, glaube ich. Ja, ich glaube, aktuell scheitert es wirklich komplett an der Kohle. Einigermaßen wettbewerbsfähige Unternehmen aufzubauen. Die Schwarz-IT macht das ja jetzt, macht das vor. Da kann ich auch wirklich sehen, dass die erfolgreich sind. Das Know-how ist auf jeden Fall in Europa vorhanden, also so ist ja nicht. Wir haben ja ziemlich gute Unis, wir haben gute Firmen auch. Es kommen immer mal wieder gute Startups aus Europa, die mit allem eigentlich mithalten können, sowohl im Produkt als auch in den wirtschaftlichen Themen. Ja, da können wir auf jeden Fall mithalten. Es kommen immer wieder gute Startups aus der EU. Das passt. Aber ja, die Wettbewerbsbedingungen sind hier, glaube ich, deutlich schwieriger als in den Staaten. Und der Markt in den Staaten ist halt natürlich riesig. In Europa ist er fragmentiert. Aber ja, mal schauen. Ey. Ich bin echt gespannt, was die Politik da überlegt. Es gibt, das hat jetzt nicht direkt auf Anhieb mit dieser Sovereignty zu tun, aber Sovereignty, sondern eigentlich so generell mit dem Digitalmarkt. Und zwar geht es um die EU Inc., wo es darum geht, quasi eine Unternehmensform in der ganzen EU zu schaffen, wenn es darum geht, um Finanzierung, glaube ich, und so weiter. Ja, ich glaube, hauptsächlich war das geht es da um die Konsolidierung und um die Vereinfachung von Investitionen in solchen Firmen. Genau, damit Firmen einfacher Geld einsammeln können, nicht in jedem Land, wo der Unternehmenssitz sitzt, nochmal plötzlich zum Notar rennen müssen und so weiter. Also da geht es schon voran, glaube ich, eine Vereinheitlichung und einfach eine Reduzierung der Bürokratie. Und also nur das sehe ich, wenn Europa wirklich einen starken Digitalmarkt haben möchte, eine Softwareindustrie, da müssen sie auf jeden Fall alle also es ist deutlich einfacher machen für Softwarefirmen, hier in Europa Business zu machen und auch deutlich einfacher für die Unternehmen europäische Software einzukaufen. Ne? Also sei es dann, dass sie dann viel, viel günstiger ist zum Beispiel oder ja, da fällt mir schon fast nicht mehr viel ein. Also günstiger, gut, klar, wenn die dann wieder auf das Datenschutzthema zurückkommt, wenn es dann gefördert wird, dass die Daten in Europa liegen oder dass eben womöglich noch irgendwie als Vorschrift genommen wird, dann ist es ja auch wiederum was die heimischen Unternehmen dann stärkt. Aber ich glaube, so in so eine Situation will ich eigentlich nicht reinkommen. Also wenn, dann sollte es schon irgendwie aus nicht aus Zwang, sondern aus freien Stücken passieren und ja, so ein Preis-Nudging könnte natürlich da eigentlich ein ganz cooles Ding sein. Ja, und zum Beispiel habe ich jetzt auch einen Kollege, der hat mich angefragt, der braucht eine Softwarelösung für sein Unternehmen. Da geht es ja um einfach Automatisierung in seinem Unternehmen und da denke ich auch, ist ein konservatives Unternehmen, kleines auch, also ist jetzt nicht so hochkomplex, aber da werde ich definitiv komplett Open Source und deutsche Anbieter, glaube ich, empfehlen, weil erstens ja, konservativ. Da geht es um, also er selber, ich glaube, ich hatte das konservative Unternehmen, dann unter konservativen Unternehmensstamm, und da geht es viel um auch Unternehmensdaten anderer Kunden und dass sie vertraulich behandelt werden und so weiter. Und das, genau, da würde ich einfach das in Deutschland einfach hosten bei Hetzner, dann Open Source Software nehmen, die man selber hosten kann. Und dann ist man da schon super geil aufgestellt. Ich habe mir die Lösung angeguckt und die sind alle, also da muss man nicht, der Anwendungsfall ist einfach, da muss man nicht irgendwelche abgefahrenen US-Hoster nehmen oder US-Software kaufen. Die Open-Source-Software, die vorhanden ist, die ist auf jeden Fall top-notch. Das werde ich da mal so antesten, anprobieren. Genau. Ja, und dann, ich glaube, geht es auch viel um positiven Vibe zu bekommen, ja, innerhalb der Softwarebranche, aber auch innerhalb der Industrie, die dann Kunden sind, dass EU nicht unbedingt heißt kompliziert, teuer, langsam, sondern dass sie sagen, okay, ist super günstig, kann extrem mit den USA mithalten, mit den Softwarelösungen aus der USA, und es geht schnell voran. Und ja, dazu muss man halt erstmal diese ganzen Negativbeispiele abschütteln. Ne? Also jetzt in meiner Recherche habe ich gesehen, okay, ich glaube, München hat mal ausprobiert oder haben sie es wieder gemacht. Microsoft aus der Verwaltung, aus der Münchner Verwaltung rauszukriegen, ist dann sehr an den Vorbehalten der Mitarbeiter, glaube ich, auch irgendwie unter Bedrängnis geraten oder in Bedrängnis geraten und unter die Räder gekommen. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile haben sie es geschafft, dass sie komplett Microsoft rausgenommen haben und nur europäische Lösungen beziehungsweise Open-Source-Lösungen da im Einsatz haben. Da geht es ja vor allen Dingen dann um Microsoft 365. Ja, solche Beispiele braucht man, ja. Weiter muss man irgendwie diese ganzen Negativbeispiele loswerden mit der, wo halt versucht wird, über Gaia X zum Beispiel, ja, das war ja irgendwie das war jetzt, glaube ich, nicht wirklich als Cloud-Hoster gedacht, als Initiative, aber das wurde so in der Presse aufgenommen. Da hört man gar nichts mehr von. Da ging es, glaube ich, um die einheitliche Standardisierung von APIs, um, glaube ich, Datentransfer zwischen den großen Dienstleistern in Europa, also OVH, Telekom, IONOS irgendwie zu gewährleisten, dass man sich da, glaube ich, zusammenschließt, um dann wirklich ein paneuropäisches Rechenzentrumsnetz zu bekommen. Ja, da hört man nicht mehr viel von. Dann die Open Telekom Cloud, da habe ich Berichte gehört, boah, die war überhaupt nicht, also die Berichte, die ich da gehört habe, die waren überhaupt nicht cool. Da ging es darum, dass man irgendwie telefonieren musste, irgendwo anrufen musste, wenn man sich irgendwo einloggen wollte und so. Ja, also bei Bedarf kann ich dann nochmal die Anekdote nachliefern und nochmal genauer nachfragen, wie das war, warum, wieso, warum, weshalb. Naja, und dann gibt es diese Microsoft Deutschland Cloud, die gescheitert ist nach 3 Jahren, die war irgendwie 40-60% teurer. Also das sind alles so Sachen, die helfen halt nicht. Ja. Die helfen nicht dabei, den Unternehmen schmackhaft zu machen, europäische Lösungen zu nehmen. Ja, allerdings, ich habe dann auch mal geguckt, okay, wo waren wir denn schon mal abhängig, was ja einigermaßen digital war, und wo haben wir dann die Abhängigkeit abgelöst oder sind wir von der Abhängigkeit weggekommen? Und da gibt es quasi das Galileo-System und das GPS-System. Und das GPS-System ist ja ein US-System, was Navigationssatelliten im All hat und was, glaube ich, auch in allen möglichen iPhones und in allen möglichen Navigations-Apps benutzt wird. Allerdings gibt es dann ein unabhängiges System von Europa, was gelauncht wurde, und zwar Galileo, was die Aufgabe hat, da einfach ein eigenes System zu zu nutzen, wenn dann die USA mal auf die Idee kommt, GPS auszustellen für Europa. Und ich glaube, nämlich GPS ist auch nicht für alle Länder verfügbar. Also da, wo die USA das nicht möchte, dann schalten die einfach mal das GPS-System aus oder blockieren das für die Länder. Und das Gute an dem Galileo ist, dass es sogar 4-mal präziser ist als GPS. Also da kann man sogar noch besser werden, oder ich glaube, gibt massig Beispiele, wo man dann sogar noch besser sein kann als die US-Alternativen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Mindset von den Europäern ist, Sachen dann auch nochmal geiler zu machen oder günstiger zu machen, wohingegen die USA ja meistens immer so auf Brute Force setzen, ja. Ja, also ich glaube, das Galileo-Ding, das wurde 10 Milliarden Projekt begann 2016, kann ich hier vorlesen, mit der Bereitstellung von Diensten. In meinem Studium hatten wir so Mechatronika, die dann aus dem landwirtschaftlichen Maschinenbau kamen, die wir auch im Masterstudium in Informatik hatten, und die haben viel davon erzählt, von dem Galileo-System, weil es in der Landwirtschaft auch stark genutzt wird für einfach Positionierungs- und Navigationsinformationen. Genau, Galileo liefert genaue Navigationsinformationen an fast 4 Milliarden Geräte weltweit. Die EU-Kommission schätzt, dass 6-7% des europäischen BIP, etwa 800 Milliarden an Wert, bereits von Satellitennavigation abhängig sind. Genau, EU kann strategisch Tech-Unabhängigkeit erreichen, wenn politischer Wille da ist. Ja, also da bin ich gespannt, was den Politikern da dahingehend einfällt und wie uns das beeinflusst beeinflusst von bei uns auf der Arbeit, also mit Hypecast, ja. Genau, das Zweite, was ich so als nochmal als Gedankenspiel, wo ich gedacht habe, okay, ist das auch eine Abhängigkeit, die vielleicht keiner so sieht, also eine versteckte Abhängigkeit, und zwar bei den Unterseekabeln. Also ich habe häufig gelesen, dass jetzt Google, Meta, Microsoft, Amazon, also diese richtig fetten Firmen, ihre eigene Kapazität schaffen und selber Unterseekabel zum Beispiel verlegen. Auch da sagt zumindest Gemini, meine ich, da habe ich die Informationen her, dass die 4, also Google, Meta, Microsoft und Amazon, 70% der weltweiten Kapazität an Unterseekabeln besitzen. Ja, und da denkt man sich, okay, gibt es da auch noch eine Abhängigkeit? Aber dann habe ich weiter recherchiert, und zwar ist es so, dass hier vor allen Dingen europäischer Anbieter bei der Herstellung der Unterseekabel sehr dominant ist. Und zwar ist es Alcatel aus Frankreich. Die sind Weltmarktführer in der Herstellung und die gehören zu 80% dem französischen Staat. Also da gibt es Gott sei Dank dann wiederum eine Abhängigkeit in die andere Richtung. Also es ist ein witziges Spiel, denke ich mal, wenn es darauf angeht, okay, wer ist von wem abhängig, wie sind also die Lieferketten. Und ja, das ist jetzt sicherlich auch das Thema für die nächsten, ja, wahrscheinlich Jahrzehnte. Ich meine, heißt nicht Jahrzehnte, aber zumindest für das nächste Jahrzehnt. Ich kann nicht sehen, dass selbst wenn dann die USA einen gemäßigteren Präsidenten bekommt als Donald Trump, dass die EU da hoffentlich nicht wieder in alte Muster verfällt und sagt, okay, dann ist ja alles gut, dann können wir uns ja wieder ausruhen, sondern dass die EU wirklich jetzt sich auf die Hinterbeine setzt und guckt, okay, wie können wir wieder Anschluss kriegen an so richtigen harten Themen wie Industrie, wie Wirtschaft. Und ich hoffe, das ist ein langanhaltender Trend, und der kann, glaube ich, nur gut sein für uns in Europa. Ja, das war eine andere Folge, eine Folge so für zwischendurch. Ich habe ja hier auch so zwischen Tür und Angel aufgenommen. Jetzt geht's tatsächlich einkaufen. Ich bin gespannt, ob euch das Thema gefällt. Ich glaube grundsätzlich, ja, ein Thema, was sich sicherlich noch öfter beschäftigen wird, worüber ich auch gerne nachdenke. Also das ist ja im weitesten Sinne so marktrelevant oder im weitesten Sinne, es ist sehr marktrelevant. Es hat mit Wirtschaft zu tun, das sind Themen, Politik zu tun, das sind Themen, die mich interessieren. Und dann würde ich sagen, das haben wir auf der Uhr, ich muss ein bisschen rausschneiden, weil ich zwischendrin unterbrochen wurde, aber ja, 26 Minuten, da kann man auf jeden Fall jetzt Schluss machen. Ich werde es hochladen, ich werde die Download-Zahlen beobachten, es macht mir super viel Spaß, dieser Podcast. Ja, wenn euch der gefällt, dann lasst ein Like da, gebt mir 5 Sterne, teilt auf Instagram, auf LinkedIn meinen Podcast. Das hilft mir sehr, diesen groß zu machen und Reichweite aufzubauen. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.